Ich bin wieder im Gespräch mit Barbara Strohschein, Philosophin, Expertin für Werte. Sie hat in Berlin das Institut Cor Amati, beschäftigt sich mit den tiefen Gründen unseres Seins, speziell auch mit der Liebe natürlich. Sie haben ein berühmtes Buch über Anerkennung geschrieben. Das ist auch eines Ihrer wichtigen Themen. Wir sprechen ja nun über die Fallen in der Liebe oder die Fallen der Liebe. Was hat Anerkennung damit zu tun?
Anerkennung ist die Voraussetzung, jemanden zu erkennen. Und wenn die Anerkennung fehlt, dann fehlt sehr viel anderes auch. Da fehlt die Zuneigung, da fehlt die Empathie, da fehlt das genaue Hinschauen. Und dieser Mangel an Anerkennung ist eine ziemliche Katastrophe, die meiner Ansicht nach von ihrer Ursache her, also der Mangel an Anerkennung als Ursache für persönliche Konflikte, für Beziehungskonflikte und auch für politische Konflikte, wird gewaltig unterschätzt. Aber ich darf Sie korrigieren, das Buch werde ich erst noch schreiben.
Oh, das Buch, ich habe schon vor mir gesehen.
Ja, das ist schön. Ihr Wort in Gottes Ohren. Nein, ich habe ja ein Buch geschrieben über die gekränkte Gesellschaft, ja. Das gekränkte Ich und auch mich damit beschäftigt, welche Kränkungen in Beziehungen stattfinden. Mhm. Und das geht schon damit los, dass gerade junge Menschen, die verliebt sind, sich vorstellen, dass die Liebe quasi alle Probleme löst. Nicht? Die Romantisierung der Liebe ist eine riesengroße Falle. Die ist natürlich gespeist durch ganz bestimmte Filme, nicht? Rosamunde Pilcher und Inga Lindström, das sind ja alles Geschichten, in denen es natürlich auch Krisen gibt, die dann überwunden werden.
Das Gute siegt.
Das Gute siegt immer, was wir ja auch alle hoffen wollen, das ist gar keine Frage. Diese romantisierte Vorstellung von Liebe führt, und das ist eine ganz große Falle, wenn man sich verliebt, tatsächlich dann in der Regel in die Enttäuschung.
Und nach der Enttäuschung sucht man aber weiterhin die große Liebe, die romantische Liebe. Da sind wir bei einem interessanten Punkt. Also wir haben ja kürzlich die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan erlebt. Das hat 1 Milliarde Menschen sahen diese Hochzeit. Das heißt, 1/7 der Weltbevölkerung hat sich das angetan. Mhm. Immer auf der Hoffnung, es gibt sie doch, die große Liebe, die romantische Liebe, die schöne Liebe, die Frau im Brautkleid etc. etc. Dann kommt natürlich der Alltag und schon ist es vorbei. Aber man kann doch gar nicht in die Liebe gehen und sagen, es wird eh bald scheitern. Hält uns nicht diese Sehnsucht nach Romantik tatsächlich am Leben oder überhaupt auf der Suche nach dieser schönen, alles erfüllenden Liebe?
Da sind wir bei dem teuflischen Beiwerk der Werte. Natürlich ist die vollendete Liebe ein wunderbarer Wert, den es anzustreben gilt. Aber der Weg dorthin ist mit Fragen, mit Krisen und mit Problemen behaftet.
Und Fallen.
Und vor diesen Fallen kann uns eigentlich unsere Selbsterkenntnis und unser Bewusstsein in gewisser Weise bewahren, wobei wir natürlich niemals ein Leben erleben und auch Liebesbeziehungen erleben, die ohne Krisen funktionieren. Also sozusagen zu begreifen, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass Liebesgefühle sehr viel aufwühlen, nicht? Es gibt Menschen, da verändert sich durch eine Liebe das ganze Leben.
Auch durch das Beenden einer Liebe.
Katastrophale Folgen kann das haben.
Ganz schrecklich. Nicht? Wird nie überwunden. Ja. Gibt es solche Dinge?
Ja, sowas gibt's. Mhm. Das ist dann eine Art von Liebeswahn, der entsteht. Und natürlich das Nicht-Verarbeiten-Können eines Verlustes. Mhm. Wir können in solchen Fällen sagen, wenn jemand über diesen Liebesverlust nicht hinwegkommt, dann wird quasi durch das Verlassenwerden oder durch das Sterben des Partners ein altes Verlustproblem quasi reaktualisiert. Mhm. Ja. Es ist wichtig, dass wir damit so auch vernünftig umgehen, dass Liebe ein Ende haben kann, auch wenn das furchtbar wehtut.
Das will aber niemand.
Das ist vollkommen klar.
Das ist schön.
Insofern ist es wirklich, da gibt es auch gar keine Ratschläge, sondern einfach nur den Mut, zu dem ich wirklich immer wieder aufrufe, seid mutig, alles Mögliche euch zu überlegen und damit realistisch umzugehen.
Wenn ich also zu Ihrer Kränkung nochmal zurückkehre, weil ich finde das ja einen faszinierenden Gedanken. Das Kind wurde gekränkt im zwischen 4, 5 in der Schule, von den Eltern, was auch immer. Es behält das bei sich, egal ob es jetzt gehänselt wurde, weil es Adipositas hatte oder was auch immer. Das bleibt ihm sein ganzes Leben. Dann erlebt es die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Liebe. Und plötzlich passiert diese Kränkung, aus welchen Gründen auch immer. Und dieses Urtrauma, dieser Gedanke daran, kommt wieder und schon scheitert alles. Mhm. Wie bekommen wir diese Kränkung aus uns heraus? Und wie erkennen wir sie überhaupt erstmal? Das ist ja schon mal die größte Schwierigkeit, denn die wenigsten wissen ja, woher
das kommt. Weil natürlich zuzugeben, dass man gekränkt wurde, auch in einer Liebesbeziehung, ist ja ein Äußern von Schwäche.
Man hat es vergessen
und dann kommt es wieder hoch und so, natürlich. Das ist die Frage, wie stabil ist jemand? Wie viel Selbstgewissheit und wie viel Freundschaften und soziale Kontexte sind da, um zum Beispiel in so einer schwierigen Situation, wenn jemand verlassen wird und sich dann alleine fühlt und dann dasteht und nicht mehr weiß, wie er weiterleben soll, ist da ein soziales Netz? Also insofern würde ich sagen, um dieser Falle sozusagen zu entgehen, ist es wichtig, sich nicht nur auf die Partnerschaft und auf die Liebesbeziehung allein zu konzentrieren, sondern unbedingt Freunde zu haben, in der Familie verankert zu sein. Ich glaube, diese irrsinnigen Vorstellungen von der vollendeten Liebe und der Perfektion der Liebe als aller Heilmittel gab es in anderen Jahrhunderten gar nicht.
Die romantische Liebe ist, glaube ich, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Etwas auch in Asien ist die quasi nie wirklich da. Sie ist dann durch die Filme langsam gekommen, durch die Literatur. Man findet das jetzt auch schick in Asien. Früher ist das eher rational. Ne? Hat auch viel mit Geld zu tun. Und die Kinder werden verheiratet etc. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wer weiß. Kommt auf den Kulturkreis an.
Selbstverständlich. Wobei die romantische Liebe ja zur Zeit der Minnesänger eine Rolle spielte. Und dann ging es eigentlich, wenn man so will, über Jahrhunderte nur darum, wer heiratet wen, um was zu sichern. Da ging es über, also der Anspruch, dass man in einer Ehe sich lieben soll, das ist ein ziemlich modernes Produkt, würde ich mal sagen.
Was ja auch schön ist.
Naja, gar keine Frage. Ich meine, was gibt Schöneres, als mit einem Menschen, den man liebt, zusammen zu wachsen und alt zu werden? Das ist gar keine, das steht außer Frage sozusagen. Die Frage ist aber, wie entgehen wir den Fallen der Liebe, ohne dass wir jetzt furchtbare und auch ganz entsetzliche Erlebnisse haben? Und das ist natürlich etwas, was man nicht mit Ratgeberthemen lösen kann, das Problem. Sondern da geht es mir vor allen Dingen darum, jeden Menschen zu ermutigen, auf seine Gefühle zu achten, sich zu fragen, was ist ihm an dem Partner wirklich wichtig? Ist es der Sex? Ja, das kann nicht furchtbar lange halten. Wie viele der Menschen, die ich kenne und die ich berate, erzählen dann auch, ja, eigentlich ist nach einem Jahr dann irgendwie Sense, da passiert nicht mehr viel. Und dann ist natürlich der große Frust, weil das große Gefühl in Verbindung mit sexueller Ekstase wegfällt. Ja, und was ist der andere dann noch? Und wenn da, wie gesagt, etwas dazukommt, sich aufeinander neugierig zu sein, dann kann man diesen, wie soll ich sagen, diesen Ekstase- und Verliebtheitsrauschverlust auch verkraften und kann sich gemeinsam auf den Weg begeben.
Das ist natürlich auch wiederum ein schönes Ideal. Und wir sehen aber ja in der Wirklichkeit heute gerade bei den Menschen zwischen 20 und 30 durch Tinder bedingt, dass wir in einer Menschenwegwerfgesellschaft leben oder angekommen sind. Also man mischt Menschen einfach zur Seite. Existiert nicht, ist egal. Man trifft ihn kurz vielleicht, hat eine kurze Affäre, dann hüpft man zum Nächsten und zum Übernächsten und zum Übernächsten. Und das war zwar vor 50 Jahren schon mal so, sozusagen als Nachtrag der Studentenbewegung. Aber ja,
einmal mit derselben Band gehört schon zum Establishment.
Aber da hatte es einen politischen Hintergrund. Ja. Jetzt hat es keinen Hintergrund, jetzt ist es einfach so, weil wir eben in der Wegwerfgesellschaft gelandet sind. Genauso wie wir Müll wegwerfen, und werfen wir auch Menschen weg. Ist vollkommen egal.
Mhm. Wir tun. Ja, vor allen Dingen steckt natürlich hinter diesem, wenn nicht der, dann die, und dieser Austausch, nicht auch über diese Partnerschaftsbörsen, der führt ja in der Regel zu fürchterlichen Enttäuschungen. Ich meine, eine Amerikanerin hat das mal in einem Buch, was kürzlich erschienen ist, beschrieben, wie unsäglich und peinlich es ist, dann irgendwie so mit aller Gewalt eine sexuelle Situation hinzukriegen, in der dann beide irgendwie schamhaft und frustriert sind. Ich glaube, wir sollten eigentlich einführen, um den Fallen der Liebe zu entgehen, über die ganze Kunst der Liebe eigentlich, das weiß ich, Eltern auszubilden, Kindern in der Schule mit diesen Themen zu konfrontieren.
Wäre wunderbar. Aber die zwei wichtigsten Dinge lernt man eben in der Schule nicht: sterben und lieben.
Das ist ein.
Aber sie lernen den Knochenbau der letzten fünf Affen von Gibraltar.
Ja,
sehr wichtig.
Damit kommt man nicht viel weiter, was das Thema Liebe anbelangt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man in diese Fallen der Liebe nicht geraten will, sich selber mit dem anderen nicht zu verwechseln.
Das ist auch ein interessanter Gedanke, ja.
Also, das erlebe ich auch immer wieder, dass auf den anderen alles das projiziert wird, was man selber möchte bzw. nicht hat. Und der andere als eigenständiger Mensch überhaupt nicht gesehen wird. Und das führt natürlich zu unglaublichen Verwerfungen. Du bist nicht so, wie ich mir vorstelle, du sein sollst.
Da sind wir wieder bei Ihrem Thema der Anerkennung. Muss ich den anderen so anerkennen, wie er ist? Klar, weil die meisten wollen ihn ja sich so hinbiegen, wie er sein soll. Und kaum erfüllt er diese Erwartung nicht oder nur kurz, wird er auch wieder entsorgt.
Das ist leider so. Und da haben, glaube ich, Frauen auch ziemlich große Ansprüche an Männern. Also ich erlebe auch, dass Männer da zum Teil ganz schön verzweifelt sind. Wer darf ich eigentlich noch als Mann sein?
Ganz schwierig.
Ja.
Der Macho darf er nicht sein,
ja,
der Softie darf er auch nicht sein,
ja,
irgendwas dazwischen.
Ich finde, dass die
schwierig.
Männer wirklich in einer Identitätskrise sind. Und ich finde es wichtig, dass wir Frauen einerseits das Frausein lieben und auf der anderen Seite auch die Männer in ihrer Existenz verstehen. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle. Welche Beziehung haben die Mädchen zu ihren Vätern gehabt?
Klar.
Also ich zum Beispiel hatte eine Beziehung zu meinem Vater, die war sehr stark geprägt durch ein gegenseitiges Verstehen und Neugierigsein. Und mein Vater hat mich immer sehr ermutigt und war stolz, dass ich meine philosophischen Texte schrieb und war neugierig und fand das großartig. Und das gibt einer Frau ganz viel Kraft, Frau zu sein, weil sie durch den Vater als Frau und auch als geistiges Wesen akzeptiert wird.
Anerkannt wird,
gesehen wird, wiedererkannt wird und so weiter und so fort.
Einen Wert hat.
Ja.
Haben die meisten aber nicht. Oder offenbar gibt es so viele Familienbeziehungen, wo eben die Anerkennung nicht stattfindet. Es gibt ja aus den 50er, 60er Jahren den Satz, warum soll es euch besser gehen, als es uns gegangen ist? Berühmter Satz aus der Nachkriegsgeneration.
Ja, ja, wobei es dann auch natürlich den Gegensatz gab, euch soll es unbedingt besser gehen, das als es uns noch gegangen ist. Also insofern, ich glaube, dass die Eltern auch beispielsweise den Kindern vorleben können, wie Vater und Mutter sich lieben, indem sie Gespräche führen, indem zum Beispiel in der Familie regelmäßig gemeinsam gegessen wird, dass man sich unterhält, dass man nicht vorm Fernsehen sitzt und sich überhaupt nicht mehr füreinander interessiert. Das sind eigentlich ganz furchtbar einfache Dinge, aber die stabilisieren.
Die sind aber innerhalb einer solchen Leistungs- und Konsumgesellschaft gar nicht möglich. Gemeinsames Essen wünschen sich ganz viele, geht nicht, weil sie verschiedene Arbeitszeiten haben. Oder die Kinder kommen aus der Schule nach Hause, keiner ist da, weil beide arbeiten.
Ich glaube, es gibt letztendlich, wenn man es wirklich will und es erkannt hat, wie wichtig das ist, wie wichtig Gemeinsamkeit ist, wie wichtig die Liebe zueinander ist, immer Wege, das auch einzurichten.
Also mein Vater war ganz spannend, der kam immer aus seiner Arbeit zurück, immer zum Mittagessen. Dann gab es sogar noch ein gemeinsames Tischgebet, sehr wichtig. Heute postet man sein Essen auf Instagram. Ja, so ändert sich das. Und dann fuhr er wieder in die Arbeit. Es war ihm wichtig, immer beim Mittagessen da zu sein.
Ja, das sind natürlich.
Und er hatte aber eine halbe Stunde hin und her, jeden Tag.
Das ist schon eine Anbindung an die Familie, die für die Kinder sicher von Vorteil ist.
Richtig toll. Und ich kann nur sagen, ich bin natürlich da glücklich aufgewachsen und habe auch diese Anerkennung erfahren. Und wenn ich eben sehe, dass die meisten Kinder, eben die heute 20, 30 sind, ja schon aus geschiedenen Ehen kommen, das ist dann natürlich für sie besonders schwer. Auch was Anerkennung, was Liebe und was ihre eigene Orientierung betrifft. Wo sollen sie wissen, woher sollen sie wissen, wie man liebt? Die Schule bringt sie nicht bei, wie wir schon festgestellt haben. Die Kirche hat auch versagt, gänzlich. Die Politik kann sie ihnen auch nicht sagen und die Universität hat andere Sorgen.
Ja, und die Psychologie ist ja auch nicht unbedingt immer ein guter Ratgeber, denn mit dem Wühlen allein in der Kindheit kommen wir auch nicht furchtbar viel weiter, wenn nicht ganz ein bestimmter Anlass dann therapeutisch gegeben ist. Ich finde es wichtig, die gegenwärtige Situation in Beziehung zu erkennen, zu sagen, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin, was sind unsere gemeinsamen Ziele. Und vor allen Dingen davon auszugehen, dass wir letztendlich immer die Möglichkeit haben, uns nicht als Opfer fühlen zu müssen, sondern als gestaltende Wesen.
Das ist ein schöner Schlusssatz für diesen zweiten Teil. Im dritten besprechen wir, dass es auch tolle Dinge in der Liebe gibt, nämlich die Freuden der Liebe. Wir haben jetzt über die Fallen der Liebe gesprochen. Ich glaube, das sind schon schlimme Dinge, aber wir wenden uns jetzt dann auch dem Positiven zu. Vielen Dank erstmal.